Hans, ich gebe dir recht, es geht wirklich flott.
Entschuldigung.
Ja, pünktlich, wie die Sonne immer, ja. Ja, dann, wie gesagt, vorher schon erwähnt, wir freuen uns sehr, da zu sein. Es ist leider viel zu wenig, dass wir da sein können. Ich finde ja, wie viele von euch wissen, wohnen wir und leben wir in Wien. Aber der Ursprung und der Ausgangspunkt liegt immer noch in der Gemeinde hier, besser gesagt damals noch in Neusiedl. Und ich sehe viele neue Gesichter, aber auch viele bekannte Gesichter von damals. Und wenn ich jetzt 6 Jahre zurückschaue, dann ist damals in der Gemeinde Neusiedl die Taufe passiert, in der Gemeinde. Und da waren wir 6 Leute, die wir an einem Tag getauft wurden. Und ich kann mich noch so gut erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Die Leute sind da gesessen, wer die Räumlichkeiten in Neusiedl kennt, und viele von euch tun das, da sind wir fast, ich glaube, das ist ein Rechtsanwalt da draußen, da nebenan sind die Sessel wirklich bis rausgestanden, weil so viele Leute bei der Taufe waren. Es waren sehr, kann man erinnern, der Roland, der Roman, der ist heute nicht da, also gibt es die einigen, die da damals getauft wurden. Und ich habe mir gedacht, so mit meiner Frau gesprochen, ich bin so selten in der Gemeinde unten, was kann ich da wirklich predigen oder was kann ich da sagen? Ich meine, die kennen mich doch gar nicht und wissen nicht meine Herkunft, meinen Hintergrund. Und dann habe ich gedacht, habe auch gebetet darüber und habe ich den Eindruck bekommen, ja, das Beste ist immer noch, wenn dich viele nicht kennen, auch mit einem Zeugnis zu dienen, und das möchte ich auch hier und heute auch tun. Und da ein bisschen auch in der Bibel ein paar Stellen, die in meinem Leben relevant sind und waren und noch immer sind, mit euch gemeinsam anschauen. Und damals haben wir den Taufvorbereitungskurs gehabt und der Markus Faust hatte geleitet. Der Markus war damals so wie mein Mentor. Er hat uns da gut begleitet. Ich muss dir jetzt noch Danke sagen, jetzt 6 Jahre. Du hast viel dazu beigetragen, dass ich auch jetzt da bin, wo ich stehe. Und ich muss sagen, damals hast du, als ich nach Wien gezogen bin und als die Taufe war, da war der Entschluss, weil ich beruflich und die ganze Situation hat es erfordert, dass ich nach Wien gehe. Die Entscheidung ist schon gefallen, aber ich habe die Taufe noch hier gemacht. Der Markus hat damals zu mir gesagt, Daniel, es ist egal. Es ist nicht egal, wir werden dich vermissen, aber Hauptsache, du bist in einer Gemeinde. Und das ist auch das, was mir noch im Ohr ist. Sag, sei, bleib unter Christen, bleib in der Versammlung, bleib, teile deinen Glauben und das, was du mit Gott erlebst, mit deinen Geschwistern. Und das ist auch bis heute geblieben. Es ist mir auch ganz wichtig, euch heute mitzuteilen, dass wenn wir einander haben, dass wir das auch teilen können, dass wir einander aufbauen können, dass wir einander Zuspruch geben können, dass wir füreinander beten können. Es ist ganz wichtig. Und ich möchte aber auch ein bisschen von meinem Leben jetzt erzählen, bevor wir ein bisschen an die Bibelstellen gehen. Und zwar, mein Leben hat an und für sich mit Jesus schon früher begonnen. Da war ich noch ein Kind. Ich hatte es mit 6 Jahren eigentlich. Das erste Mal ist unsere Familie mit dem Glauben in Kontakt gekommen. Und das ist durch unsere Mutter eigentlich passiert. Die war damals auf Saisonarbeit und heute sind ja Wahlen, glaube ich, in Bandorf, wenn ich das richtig gelesen habe. Und unsere Familie war sehr geprägt von Politik. Also unsere Großeltern, Eltern, das war fast ein Lebensinhalt, Politik. Ja. Und da hat es auch eine gewisse Prägung gegeben in unserer Familie, was das betrifft. Und meine Mutter war damals eine wirklich Verfechterin von Politik, war sehr eifernd, was das betroffen war. Und sie hat damals gearbeitet in Salzburg auf Saison und hat im Supermarkt auch ein politisches Gespräch geführt, hat da gesagt, hat einen Kollegen gefragt, sag mal, was willst du jetzt bei der nächsten Wahl? Und dieser Mann und dieser Kollege hat zu ihr gesagt, meine Partei heißt Jesus. Und das hat so einen Eindruck hinterlassen bei der Mutter, dass das der Ausgangspunkt war, dass das Leben radikal verändert hat bei meiner Mutter. Ich habe mich dann 2 Jahre später bekehrt. Das war ein Erlebnis mit 8 Jahren. Ich weiß noch, ich bin im Bett gelegen und mein Vater, also Hannes, hat mit mir zusammen gebetet. Und ich bin am nächsten Tag aufgestanden, ich habe das Gebet gesprochen, im kindlichen Glauben angenommen damals und habe mir eigentlich nichts erwartet. Bin aber am nächsten Tag aufgestanden in der Früh und es war, als ob damals, ich war damals so dünn, ich war ja der Dünnste in der Klasse, aber ich habe mich nächsten Tag trotzdem gefühlt, als ob eine riesige Last von mir abgefallen ist. Und ich habe gedacht, das Kind, na sehr, was ist denn das? Ich fühle mich, es war ein Traum. Es war, ich kann es nicht beschreiben und es ist auch nicht schwer beschreibbar. Und ich denke, ihr habt das auch, viele von euch haben das schon erlebt. Aber damals hat dieser Gott wirklich etwas getan und dass Jesus in meinem Herzen etwas getan, was ich damals noch nicht verstanden habe, aber es ist tatsächlich passiert. Es kam, wie es kam, die Kindheit, es ist in die Schule gekommen, ich bin ins Teenageralter gekommen und dann sind viele Dinge interessant geworden, die abseits von Glauben gewesen sind. Ich habe das ein bisschen schlampig gesehen, ich habe, naja, dann gibt es Freunde, da gibt es auch interessante Dinge und mehr ist das weg und immer mehr in die Ferne gerückt und ich habe mich für andere Dinge begeistert und für andere Dinge interessiert. Und irgendwann war Gott gar nicht mehr wirklich präsent in meinem Leben, obwohl ich immer gewusst habe, dass er da ist. Also ich habe immer gewusst, er will und er geht mir nach. Und heute weiß ich, diese Bibelstelle kommt nicht von irgendwo, wo Jesus sagt, wenn ein verlorenes Schaf irgendwo der Herde abhanden kommt, er geht nach und sucht es so lange, bis er es wieder findet. Und da möchte ich auch ansetzen, was sein kann, wenn man wegkommt. Gott ist immer daran interessiert, dass ihm, wenn jemand nicht mehr oder wenn ihm nicht mehr mit seiner Gemeinschaft lebt, dass er dem nachgeht und dass er den wieder zurückholt. Bei mir hat es 20 Jahre gedauert. 20 Jahre, dass ich gesagt, ich habe Gott nicht in meinem Leben inkludiert. Und da möchte ich denjenigen, ich möchte den Jugendlichen Mut geben, dass ich sage, okay, dass ihr, wenn ihr sagt, ich kann momentan nicht viel anfangen damit, ich kann mich nicht begeistern, Gott ist immer an euch interessiert, er wird euch immer nachgehen und er hat immer ein Herz für euch und ein offenes Ohr und ihr könnt sich jederzeit, wie ein Vater, wird er euch zurücknehmen, aber auch die Eltern viel mehr, weil ich weiß, dass Eltern, die Kinder haben und irgendwie beobachten, dass vielleicht da Interesse gibt, die Hoffnung nie auf, bleibt im Gebet und bleibt dran, weil Gott ist da und er ist auch da, wenn es nicht den Anschein macht, dass die Kinder das ausleben. Was mir wichtig geworden ist in den letzten 6 Jahren, und vor 6 Jahren war dieser Punkt erreicht, wo ich dann mit meinem Leben ohne Gott wieder mit dem Rücken zur Wand gestanden bin. Ich habe gesagt, okay, na, ich will so nicht mehr leben. Ich habe meine Erfahrungen machen müssen in diesen 20 Jahren, das gebe ich ganz offen zu. Und diese Erfahrungen haben mich aber nur eines gelehrt. Sie haben mir gelehrt, dass ich ohne Gott, wenn ich es schon weiß, wie es mit Gott ist, mein Leben sicher im langfristig keinen Sinn machen wird. Und ich bin wirklich, Gott hat mich in einer Situation, denke ich, auch bewusst geführt. Ich muss auch die Gebete meiner Mutter heute, die hat unerlässlich für mich gebetet, auch Danke sagen, weil da, glaube ich, ist der Punkt da gewesen, wo ich nicht mehr vor und nicht mehr zurück, nicht mehr links und nicht mehr rechts konnte. Und ich habe gesagt, Vater, hier bin ich. Wenn du mich jetzt annimmst, ich komme gern zu dir zurück. Und ihr kennt die Geschichte in Markus oder der verlorene Sohn, wo der Vater dem Sohn entgegenrennt, weil er zurückkommt. Und so ein Gefühl war das ungefähr, als Gott mich in seiner Gnade mit offenen Armen wieder angenommen hat. Und seitdem, muss ich sagen, ist mein Leben, ich möchte eigentlich keinen Tag ohne ihn missen. Es ist nicht jeder Tag gleich, das muss ich auch sagen, aber ohne Gott ein Leben wäre nicht mehr vorstellbar. Was ist mir wichtig in diesen letzten 6 Jahren geworden? Und ich habe mir gedacht, was rede ich hier abseits von einem Zeugnis? Ich möchte einfach ein paar Grundprinzipien, die mir wichtig sind im täglichen Leben. Weil man kommt in die Jahre und denkt, ja, man ist gläubig, man geht in den Gottesdienst, man macht die 2 Dienste, man tut das, aber eigentlich vergisst man sehr leicht wieder auf das Wesentliche. Und ich glaube, wenn man lange oder länger Christ ist, und viele von euch sind vielleicht schon 20 Jahre, 30 Jahre, man hat ein bisschen so, man würde sagen, in einer Firma, man wird ein bisschen betriebsblind und vergisst ein bisschen auf die Basics und ich habe die selber erst einmal wieder in Erinnerung gerufen, auf was kommt es mir in meiner Beziehung mit Gott im täglichen Leben an? Und ich habe da ein paar Bibelstellen rausgesucht. Die erste ist Matthäus 6, Vers 33. Viele kennen diese Bibelstelle sicher auswendig. Und zwar geht es darum, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das ist ein Vers, der mir sehr wichtig ist, weil das Trachten nach dem Reich Gottes als Priorität für mich eine Aussage hat, die etwas Kraftvolles im Leben bewirkt. Als ich damals 6 Jahre alt war, da war ja ich noch nicht bekehrt in dem Sinn und meine Mutter war Feuer und Flamme, die ist gerade zurückgekommen, hat sich da auf Saison, wie dieser Mann ihr Zeugnis gegeben hat, hat sie sich bekehrt, sie ist zurückgekommen, Feuer und Flamme. Und jedes Mal, wenn ich von der aufgestanden bin um 6 Uhr in der Früh, halb 7, um für die Schule mich vorzubereiten, meine Mutter war schon munter und ich habe sie gehört im Schlafzimmer, da hat immer der Radio ist immer angegangen und ich habe mir so ein Rauschen gehört, das war in den 80er Jahren. Und damals hat es auf der Mittelwelle den ERF gegeben, also Evangeliumsrundfunk. Ne? Auf der 1467 und dann habe ich um 6 Uhr, dazu hat es immer diesen Jingle, diese Signation gegeben. Damals hat es noch kein Internet gegeben und da heute haben wir ja wirklich viele Sachen zur Verfügung, was das betrifft. Christliches Internet, Radio und wir können alles empfangen. Damals hat es nichts gegeben oder fast nichts gegeben. Da war der Cliff Richard der Einzige, der christliche Lieder gesungen hat. Und wie gesagt, der Evangeliumsrundfunk auf Mittelwelle, den hat es gegeben. Und sie hat jeden Tag um 6 Uhr früh hat sie diesen ERF gehört und sie hat gedacht, boah, die steht freiwillig auf um 6 Uhr und lässt den Wecker läuten, damit sie den ERF eine halbe Stunde Radio Monte Carlo hören kann. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und habe dann gemerkt, wie ich selbst mich für Jesus entschieden habe, so, wenn ich meinen Tag starte mit Gott, wenn ich sage, okay, ich gebe dir die Ehre, wenn ich einfach gerne mal mit dir in Verbindung komme, sage, hey, preis dich für den heutigen Tag. Und einfach, das positioniert mich so toll für den Tag, für meinen Arbeitstag. Und somit ist der Vers 6,33 Matthäus für mich so wichtig geworden. Einfach mich auszurichten, dem Reich Gottes die Priorität zu geben, einfach meinen Tag herum zu planen, um das Reich Gottes und nicht einfach so, jetzt habe ich geistliche Zeit von sowieso und dann habe ich andere Zeit, sondern es ist im Prinzip, wir sollten eigentlich unser Leben, unseren Alltag, unseren Beruf, unsere Freunde, unsere Schule um das Ganze in der Beziehung mit Gott herum planen. Das erinnert mich ans Raucherleben, das ich einmal geführt habe, leider. Ich habe 10 Jahre geraucht, das nicht wenig. Das ist als Beispiel jetzt zu sehen. Und das Rauchen, wenn wer weiß, was das bedeutet, das ist so, wenn du eine gute Dosis rauchst. Das heißt, ein Backel am Tag war das, 20 Zigaretten, dann habe ich meinen ganzen Tagesablauf um das Rauchen herum geplant. So, wenn ich aufgestanden bin und gefrühstückt habe, jetzt kann ich ja nicht rauchen. Und dann bin ich in die Schule gekommen oder bin in die Arbeit gegangen, wann ist die nächste Pause, wann kann ich endlich wieder rauchen? Und so ist der ganze Tag vergangen, ich habe mir nur Gedanken darum gemacht, wie kann ich meine Aktivitäten rund ums Rauchen, rund um meine Sucht am besten herum planen. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert, nur es ist halt so als Negativbeispiel zu sehen, weil im Prinzip habe ich nur meine Sucht befriedigt, aber im Wesentlichen, im Positiven gesehen, kann ich sagen, okay, ich plane meinen Tag idealerweise rund um Gott. Wenn ich mit ihm überall mitnehme, in die Arbeit, in die Schule, ins Studium, am Abend, wenn ich Gartenarbeit mache oder einen Haushalt, kann ich da Gott immer mit einbeziehen, ich kann ihn immer mitnehmen. Und das ist eben dieses Verbundensein mit Gott. Das Zweite, was mir wichtig ist, diese Qualitätszeit. Also Qualitätszeit, also wir sind immer mehr und immer mehr und immer mehr beschäftigt. Wir sind im Beruf, wir machen Dienst, wir haben Familie, wir müssen die Kinder organisieren. Ja, wir sind einfach so beschäftigt, dass wir diese Qualitätszeit mit Gott aber trotzdem halten und pflegen und schauen, dass wir diese Zeit rausnehmen, weil Gott wird uns diese Zeit hundertprozentig vergüten. Ich möchte Lukas 10, Vers 40 lesen. Da geht es um die Zeit, wo die Maria und die Martha mit Jesus zusammen Zeit verbringen und so. Es begab sich aber, ich lese ab Vers 38, es begab sich aber, als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen, und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eines ist aber Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das wird nicht von ihr genommen werden. So was hat die Maria eigentlich in ihrer Entscheidung richtig gemacht? Sie hat gewusst, diese Zeit mit Jesus ist ganz kostbar. Er ist da, ich bin in seiner Gegenwart, ich bin hier und ich kann jede Minute mit ihm und von ihm lernen, von ihm alles empfangen, was für mich wichtig ist, was er mir gibt. Die Martha hat gedacht, ja, wenn ich alles gut organisiere, wenn ich alle herumlaufe und das Essen und alles bereitstelle und das mache und dann noch beim Boden wische oder irgend und zusammenkehre und das muss ich noch, weil Jesus muss ich ja. Na, eigentlich war sie dann sogar noch gekränkt, sie war sogar noch fast eifersüchtig, weil eben ihr niemand geholfen hat, aber letztendlich hat Jesus gesagt, wow, Martha oder Maria, nein, das ist nicht der Punkt. Du kannst mit mir nicht da bin, die Qualitätszeit haben. Hat auch zu den Jüngern oft gesagt, ja, dass wenn jetzt, solange er da ist, sollen sie sich nicht viel Gedanken um dieses und jenes machen, sondern diese Qualitätszeit. Und ich habe für mich persönlich, für mein Leben erkannt, dass diese Qualitätszeit mit Jesus so wichtig ist, dass ich einfach still werde, dass ich einfach alles andere ausblende, was störend sein kann in dieser Qualitätszeit. Dass nicht Musik oder irgendwas, sondern einfach still werden einmal, das kann im Auto sein, das kann ich auch einbauen. Aber das ist das, was wirklich mir wichtig geworden ist. Es gibt viele Menschen, hier nicht, aber es gibt viele Menschen draußen, die Bibel nicht lesen. Ich hoffe, hier lest ihr die Bibel regelmäßig. Aber es gibt viele Menschen, die lesen die Bibel nicht. Und ich habe mal was gehört, das ist mir auch geblieben, das ist mein Herz geblieben. Die Menschen lesen nicht die Bibel, aber sie lesen dich. Das heißt, dass mein Leben, das was ich bin, das was ich tue, das was aus meinem Mund kommt, immer etwas ist, was die Leute sehen. Und das ist auch etwas, was die Leute, die kommen oder die sehen, anzieht, weil Jesus attraktiv ist und auch aus uns strahlen möchte. Und wir können mit Bibelversen natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, hier ein Traktat oder sonstiges, aber letztendlich, wenn wir in den Kollegenkreisen, in der Arbeit, in der Schule, wenn wir Dinge setzen oder Zeichen setzen, wo Jesus aus uns herausfließen kann oder herausschauen kann, dann ist das für die Menschen ganz offensichtlich, die sehen das. Und das noch das, das ist für mich ein Wunsch, danach zu streben, dass diese Attraktivität, die Jesus in uns hat, dass die nach außen kommen kann, dass der Kollege von mir denkt, im Büro, ah, der schimpft nicht mit mir über den Chef, der regt sogar positiv vor ihm, ah, der regt sich nicht auf, dass ich, was ich zu wenig Gehalt habe, das ist Geld zu wenig, ah, der, wieso ist der so positiv, wieso tut er nicht mitschimpfen über einen anderen Kollegen, warum vergibt er an jeden? Warum ist der so sanftmütig? Warum ist der so freundlich? Ja, warum ist der so scheinbar glücklich oder zufrieden mit sich? Was hat er, was ich nicht habe? Ja, und das sind solche Dinge, die wir wirken lassen können, was mir wichtig ist persönlich. Dieses einfach, dieses lebendige Zeugnis, das wir für Gott geben können. Ja. Intimes Beten, oder das intensive Beten ist für mich auch ein Punkt, der wichtig ist. Jesus hat sich oft zurückgezogen, um die Intimität zum Vater herzustellen. Da hat er alles andere ausgeblendet. Und wenn wir ins Gebet gehen, wir positionieren uns in gewisser Art und Weise. Wir öffnen diesen Kanal. Das, was im Himmel ist, dass wir das durch Gottes Willen auf die Erde bringen wollen. Und das ist, ich sage, kein Gebet ist umsonst. Sobald wir diese Connection, diese Verbindung herstellen. Es ist einfach was, wo im geistlichen Bereich, im unsichtbaren Bereich Dinge anfangen, wo Prozesse freigesetzt werden, wo einfach wir uns zur Verfügung stellen, ja, wo wir in der Kommunikation mit Gott Dinge empfangen können. Das Gebet. Und wie oft finden wir vor allem im Neuen Testament, wo Jesus sich zurückgezogen an einen Berg oder ist auf einem Boot ausgefahren oder ist abseits von den Jüngern sogar gegangen. In Gethsemane, die Jünger sind eingeschlafen, Jesus hat gebetet die ganze Nacht. Es ist einfach ganz was Wichtiges für uns auch zu wissen, ja, nicht nur, dass wir Jesus mit uns tragen, sondern durch das Gebet diese Sensoren und diese Kommunikation mit Gott aufrechtzuerhalten. das, was die Menschen sehen, ist, ob wir auch authentisch sind. Also wir können hergehen, natürlich von Christlichkeit uns Dinge aneignen, ja, oder wir können auch wirklich verändert, durchs Innere verändert, authentisch sein. Und das ist, glaube ich, wichtiger als das Anlernen von gewissen Regeln. Aber es kommt automatisch durch das, was wir mit Jesus oder durch ihn verändert werden, kommt das automatisch. Wir können im Prinzip nicht anders. Wenn wir diese Beziehung zum Herstellen, diese enge Bindung, dann setzt das was frei, was Dinge auch nach außen verändert. Eines der Dinge, die freigesetzt werden, ist Liebe. Ja, wir hören so viel über Liebe, aber es ist für mich ganz, trotzdem ganz, ganz wichtig. In Matthäus 22, 36 gibt es auch ein Gespräch mit Jesus, mit den Pharisäern, und sie fragen ihn: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und er sagt, Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Da kommt allein über den Vers, könnte man schon eine ganze Predigt füllen. Aber es geht noch weiter. Das zweite Gebot aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was das heißt, deinen Nächsten zu lieben, da steckt sehr viel da drinnen. Wer ist denn mein Nächster? Und in Wien leben sehr viele Menschen. Mein Nächster ist nicht immer der, der da jetzt im Raum zum Beispiel ist, den ich lieben soll, weil das ist sehr leicht, weil wir sind alle, wir haben alle das gleiche Interesse und aber die gleichen Lebensinhalte, obwohl es auch in Gemeinden nicht immer leicht ist. Aber der Nächste ist mein Nachbar, der Nächste ist mein Arbeitskollege, der Nächste ist, der auf der Straße begegnet. Und den zu lieben, und ich habe heute in der Früh, ich habe gedacht, dieses, ah ja, ich tue den Punkt Liebe, der ist mir wichtig, dem predige ich. Und ich bin heute in der Früh in die Parkgarage gegangen und ich denke mal, die Dinge, die man sagen möchte, ich glaube, Gott prüft alle Dinge gleich einmal im Anschluss, ob man das, was man sagen möchte, auch selbst leben kann. Ich bin in die Parkgarage gegangen und muss sagen, wir haben so eine Gemeinschaftsgarage, da fährt man mit dem Lift runter und da ist ein Auto neben uns. Wir haben diese Parkgarage erst seit 2 Wochen und es gibt neben uns jemanden, der stellt sich ganz genau auf die Linie. Und auf der anderen Seite gibt es keinen Platz mehr, da ist eine Mauer. Und du merkst wirklich, und ihr kennt meine Frau, wir haben einen Kinderwagen, wir haben das Kind, wir brauchen Platz, rechts und links reinzugeben, die Sachen. Und es kann einmal passieren, unbedacht, aber wir wissen inzwischen, dass dieser Nachbar das nicht nur zufällig so gemacht hat, sondern dass es absichtlich macht. Und wenn wir uns verkehrt herstellen, er stellt sich so her, dass man nicht einsteigen kann, wenn wir uns so herstellen, er dreht sich um. Also nicht so, dass es ideal ist, für beide einzusteigen, sondern er hat auf der anderen Seite genug Platz. So, er ist im Prinzip mein Nächster und ich sage heute, ihr habt richtig, man spürt, du bist das, oh, dem schreibe ich einen Brief. Ah, ich rufe gleich den Betreiber von der Parkgarage an, ich beschwere mich. Und dann, ich bin dann neben eingestiegen, so eine ins Auto. Eh schon spät, ja, weil ich predige ja heute. Ne? Ja. Schaut ja super aus, wenn man zur Predigt Spock kommt. Ne? Einige gezwängt, und dann natürlich super starten für den Tag, ne? Das ist richtig, da trat sich was um. Oh, mit einer Frau, ja, das ist eine Frechheit und hin und her. Und da habe ich gedacht, nein, sicher nicht. Also nicht jetzt in der Früh, wie ich mich für solche Emotionen hätte einfangen lassen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, Emi? Ich schreibe ja einen ganz netten Brief. Aber nicht sarkastisch oder ironisch, sondern ich schreibe, lieber Nachbar, ja, wir sind seit 2 Wochen da, wir haben ein Kind, wäre es doch nicht möglich, dass das Auto ein bisschen nach rechts stellen. So wie ich das mache. Und nicht, ich hätte ganz andere Worte im Kopf gehabt. Sie sind ein typischer Wiener, das ist ja klar. Und das sind sie alles Egoisten. Nein, diesmal. Und, daran, und genau in solchen Situationen ist es eben so eine Herausforderung, die Liebe zu behalten. Ja? Und 44% in Wien sind, wir sind eine Multikulti-Stadt. Und was das bedeutet, da hört man jeden Tag in den Medien. Und es ist, sage ich mal, ja, in der Gemeinde auch in Wien leicht, dass ich da jemanden liebe, aber wenn ich da irgendwo jetzt plötzlich Familien sehe, die was sie niederlassen oder wo ich mir denke, die sind frech oder irgend. Es ist genau dort, wo Gott möchte, dass wir unseren Nächsten erleben. Ja, wenn die Frau da mit einer Burka kommt, dass ich die genauso liebe, wie ja, meinen besten Freund in der Gemeinde. Weil da will Gott, dass wir keinen Unterschied machen, bin mir ganz sicher. Und da gibt es keine Grenzen. Und ich bin momentan auch sehr viel unterwegs, beruflich auf Reisen. War ich jetzt ja in China und ich weiß ganz genau, dass Gott gewisse Dinge bei mir macht, damit ich mein Denken in der Hinsicht verändere, weil ich bin mit sehr vielen Vorurteilen aufgewachsen. Von meiner Familie, ich komme vom Land, der Tradition, die Partei und hin und her. Und ich habe inzwischen so viele verschiedene Völkergruppen, Kulturen kennengelernt durch meine Reisetätigkeit. Ich war zum Beispiel in China voriges Jahr. Und man denkt, naja, die Chinesen, die haben es nicht wirklich kennt und im Restaurant und hin und her. Aber ich bin runtergekommen und habe plötzlich so eine Liebe verspürt für dieses chinesische Volk. Ich kann es euch nicht beschreiben. Es ist unglaublich. Und ich bin sicher, es hat mich total neu positioniert. Und auch, ob ich jetzt in Montenegro bin, so wie vorige Woche oder sonst wo, es ist auch, man diesen Horizont ein bisschen zu erweitern und auch Jesus die Möglichkeit zu geben, diese Liebe wachsen zu lassen zum Nächsten. Der Nächste ist, kann derjenige sein, der freche Nachbar sein, der Nächste kann sein, der in der Schule, der einen überhaupt nicht mag. Und man versteht sich natürlich nicht mit jedem gleich gut, das ist auch eh klar. Das ist auch in Gemeinden so, man kann nicht mit jedem gleich auf einer Wellenlänge sein, aber die Liebe, die muss trotzdem da sein. Das ist das, wo wieder uns die Menschen sehen, wie wir sind. Dann wir mit, indem wir irgendwo diese Lagerbildungen machen, wie gewisse andere Gruppen, naja, und ja genau, habt ihr recht, und ja, oder sind wir anders und machen den Unterschied. Und das geht in Ländern, wo Unterdrückung ist, in Ländern, wo Verfolgung ist. Jetzt gerade mal Beispiel China, es gibt noch viele andere. Ich glaube, da ist dann die Spitze, der Höhepunkt gegeben, wo Liebe sogar zu den eigenen Verfolgern Ausdruck bekommt, wo für diese Verfolger und für diese gebetet wird, wo sogar Bekehrungen passieren, ja, auch im muslimischen Bereich. Ich habe so viele total kraftvolle Zeugnisse von Muslimen gehört, die Jesus kennengelernt haben. Das ist oft so powerful, das ist oft so kraftvoll. Also auch Gott liebt diese Menschen genauso. Und wir sind da, um diese Liebe diesen Menschen auch weiterzugeben. Das ist so wichtig. Meine Frau hat in den letzten 5 Jahren hat sie Kinderclubs gemacht in unserer Gemeinde und davon 80% muslimische Kinder. Und wir sind so dankbar, die Zeit ist zwar jetzt vorbei, sie macht jetzt ein Mentoring mit einigen diesen Kindern, aber in diesen Kindern, die sind von 6 bis 12 Jahren, waren es 80% muslimische, die waren im Kinderclub und haben von Jesus gehört und haben von seiner Liebe gehört. Wir beten heute noch mit ihr, wenn die Familien laden sie heute noch ein zu ihr zum Essen. Da bleibt sie oft stundenlang, weil die Familien lassen sie dann auch nicht mehr aus, weil wenn es da mal isst, die sind ja gastfreundlich, da kriegst du ja auf Tisch alle möglichen Sachen und das ist auch was Schönes. Aber da hat sie einen Samen gesät in diesen Herzen, den wir gar nicht ermessen können, was da einmal rauskommt oder was jetzt schon da ist. Und diesen Samen, den wir mit unserer Art und mit unserer Liebe jetzt in Menschen sehen können, auch wenn wir das nicht ernten, das kann in 10 Jahren, in 20 Jahren, kann das irgendjemand so machen und plötzlich ist der Mensch bei Jesus. Und du hast aber vor 20 Jahren dich richtig verhalten. Du hast ihm einen Samen in dieses Herz gelegt, der Samen bleibt da drinnen liegen. Ja, wenn man es mit der Natur vergleicht, die Bambusbauern, die den Bambus pflanzen, die sehen den Bambus in die Erde und gießen den und gießen den und gießen den. Was glaubt ihr, wie lange die den Samen gießen? 6 Jahre lang gießen die Bambusbauern den Samen, bis die erste Frucht kommt. Und innerhalb von 3 Wochen werden die 2 Meter hoch. Könnt ihr nachlesen auf Wikipedia. Ja. Und das ist dieser Same, den du heute und du morgen am Arbeitsplatz siehst, kann in 20 Jahren so viel Frucht bringen. Und da möchte ich uns alle ermutigen, eben das weiterzugeben, was Jesus für uns schon gemacht hat, umsonst, dass wir es auch in der Art und Weise und der Liebe weitergeben. Und ich habe ein Zeugnis gehört von einem Diskothekenbetreiber, und das hat mich so bestärkt in dieser Art. Dieser Diskothekenbetreiber hat 5 Diskotheken in Österreich gehabt. Der hat ein Vermögen von Millionen gehabt. Der hat diese Nachtschicht in Wien, was war der Besitzer, und hat viele andere Diskotheken hat er besessen. Und der ist zum Glauben gekommen, der hat sich vor ein paar Monaten bekehrt. Und der hat gesagt, vor 20 Jahren, oder war es 22, hat jemand ihm von Jesus erzählt. Und das, was der damals erzählt hat, hat er nie vergessen und hat denjenigen angerufen, nachdem er sich nach 22 Jahren bekehrt hat und hat gesagt, du, ich habe das jetzt auch, ich verstehe das jetzt, was du mir damals gesagt hast. Danke dafür, dass du mir das gesagt hast. Und da merkt man wieder, wie tief oder wie kraftvoll das Wort oder Jesus' Botschaft ist. Wir unterschätzen das ja eigentlich, was das kann, was wir darstellen, wo wir Jesus vertreten können auf Erden. Wir unterschätzen das eigentlich relativ gemütlich und nachlässig manchmal, aber das, was die Auswirkungen, die das haben kann im menschlichen Leben. Und wir sind oft unzufrieden, wir wollen sofort Ergebnisse sehen. Sofort, naja, jetzt habe ich schon ein halbes Jahr gebetet. Das ist keine Hoffnung mehr, ich lasse jetzt in Ruhe. Nein, weiter beten. Ja. Die Same geht auf. Und die Hoffnung, ja, ist das, was bleibt. Ja. Das wissen wir. Deshalb möchte ich uns alle ermutigen, dass wir da auch wirklich dranbleiben. Johannes 13,55, nur mal als Bekräftigung, das einander lieben, daran wird jedermann erkennen, jedermann, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist Reden in Liebe, 1. Korinther 13,1. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schale. Ein bisschen krasser, ein bisschen direkter wird es in 1. Johannes 4,20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Das ist ganz klar, was da die Aussage. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und deshalb denke ich mir, wow, das ist ein ziemlich starkes Wort. Da muss ich mich aber selbst erinnern, wenn ich nächstes Mal wieder zum Parkplatz runtergehe. Und wenn ich nächstes Mal noch mir einmal schneit am Gürtel, ne, von der roten Ampel oder irgendwas macht. So, okay. Oder wenn mit der Arbeitskollege wieder mal, oder der Chef wieder mal ein bisschen, Stoff gibt man eigentlich, ist ja ungerecht. Ja. So, abschließend 1. Timotheus 1,5. Liebe, die aus reinem Herz und aus ungeheucheltem Glauben kommt. Aber das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheuerlichem Glauben. Ich möchte das mitgeben und möchte zum Abschluss meiner Predigt noch kurz beten. Vater, möchte danken, dass du uns so unendlich geliebt hast, zu einem Zeitpunkt, wo wir dich überhaupt nicht noch gesehen haben, gekannt haben, dass du einfach schon uns gesucht hast, uns auserwählt hast, uns teuer erkauft hast durch dein Blut, Herr. Dass du ein liebender Gott bist und ein liebender Vater, Herr. Und dass du einfach dies so zum Ausdruck bringst, Herr Jesus. Mit dem, was du gemacht hast, Und wenn wir da durchschauen, einfach mit deinem Wirken und mit deinem Tun auf der Erde, wo du so viel Liebe für Menschen gehabt hast, egal woher die gekommen sind, egal welchen Hintergrund die gehabt haben, ja, ob das jetzt der Hauptmann der Römer war, der eigentlich ein Besetzer war des Landes, ja, du hast dich nicht gekümmert um politische Völkergruppen, ja, du hast dich einfach erbarmt den Menschen, die dich gesucht haben, die an dich geglaubt haben. Und ich möchte danken und möchte einfach bitten für uns heute, dass wir das wirklich mit offenen Herzen so von dir empfangen, wie du das für uns, wie du uns gedacht hast, wie du es geplant hast. Und möchte bitten, dass wir heute oder ab heute hinausgehen und nicht nur heute am Samstag, am Sonntag, sondern auch morgen Montag, wo wir sind, mit unseren Chefs, mit unseren Kollegen, mit unseren Nachbarn, mit den Leuten, denen wir begegnen in den Geschäften, wo wir studieren und zur Schule gehen und die Lehrer, ja, unsere Verwandten her, unsere Familien, dass genau dort diese Liebe, die du in uns gepflanzt hast, dass die herausfließen kann aus uns, dass die Leute uns lesen, wie, ohne dass sie eine Bibel aufschlagen, sondern dass sie einfach nur wow sagen, wenn sie uns sehen und einfach nur Interesse und einfach so attraktiv, du so wie du bist, Herr, und dass Leute, wie sie zu dir gekommen sind, Herr Jesus, du hast sie angezogen, du bist herumgegangen, Leute sind dir einfach nachgegangen, wollten bei dir sein, dass du uns auch zu solchen Menschen machen kannst, die Jesus in uns haben, Herr, und wirke durch uns und bitte dich einfach, dass du jeden Einzelnen hier anrührst und unsere Herzen auch veränderst. Amen.